Morgen auch von meiner Seite her. Ich bin Walter, ich bin Pastor dieser Gemeinde. Und wir sind gerade in der Predigtreihe, in der Bergpredigt, oder ich predige immer wieder mal drüber. Und heute ist es Vater Unser dran. Vater Unser ist ein Gebet, ist recht bekannt. Und es ist, als Jesus es vorgestellt hat, war es kein Gebet, wo man einfach runterplappert, runterredet oder ganz oft wiederholt, sondern es sind so Wahrheiten drinnen, die sind so Eckpfeiler, wie man dieses Gebet beten kann. Aber dass wir uns kurz orientieren können, nochmal eben die Bergpredigt, man kann die Sachen auch nachhören, und wir sind gerade das religiöse Leben von den Himmelsbürgern, und dieses Gebet ist eben eingebettet in drei gesunde Gewohnheiten, habe ich vor ein paar Wochen drüber gepredigt, übers Geben, übers Beten und übers Fasten. Und mit euch möchte ich eben heute dieses Vater Unser eben anschauen, den ersten Teil. Und es fängt an mit unser Vater im Himmel. Es geht gleich mit der Anrede los und dann eben dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So, das ist der Hinblick auf die Herrlichkeit Gottes. Und dann geht es um unsere Bedürfnisse. Unser tägliches Brot gib uns heute, das ist, was wir täglich brauchen, unser Körper. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da geht es um die Seele, da geht es um die Beziehung untereinander, aber auch zum Vater. Und dann eben der geistliche Part, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist dann eben die geistliche Angelegenheit, aber dazu nächste Woche mehr. Und dann gibt es diesen Teil: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das betet man immer mit, ist aber nicht ein Teil von der Bibel. Das hat man ca. 100 bis 200 Jahre später ist es aufgenommen worden, weil die ersten Christen das ziemlich schnell als Gebet, als Lobpreis genommen haben. Und jeder Lobpreis oder jedes Gebet endet mit einer Hymne oder mit einem Lobpreis. Deswegen auch dieser Teil hier drinnen. In der Lutherbibel steht er auch in Klammern drinnen. Das ist eine ganz tolle Sache, ist auch gut. Aber wir merken, wie genau die Bibel ist und wirklich nur das aufgenommen ist, was der Heilige Geist will. Darum kann man ganz genau sagen, das ist richtig, das ist wahr, das ist gut, aber eigentlich kein Teil von der Bibel. Deswegen werde ich auch nicht so viel über diesen Teil predigen. Aber bevor ich jetzt richtig loslege, würde ich das gern, dass wir das gemeinsam zusammen beten, bevor wir da einsteigen. Steht's doch dazu auf, zum Vater Unser. Genau, das ist sehr gut. Ich werde dann das Mikro ausschalten, wenn ich bete, dass man nicht nur mich hört. Unser Jesus, ich danke dir für dieses Gebet, und ich bete darum, dass es kein Gebet ist, das wir einfach aufsagen, sondern dass du uns ganz neue Erkenntnis darüber schenkst, was das für uns bedeutet, was du damit gemeint hast. Und ich bete darum, dass dieses Gebet unser Gebetsleben richtig transformiert und dass wir neu lernen zu beten. Amen. Dieses Gebet fängt mit einer richtigen Revolution an. Es beginnt mit unser Vater. Allein schon die Anrede ist außergewöhnlich gewesen. Im Aramäischen, das war ja die Sprache, wo Jesus geredet hat, heißt es übersetzt unser Papa. Unser Papa im Himmel. Und ich weiß nicht, was du für einen Papa gehabt hast. Vielleicht hast du gar keinen Papa gehabt. Vielleicht hast du einen Papa gehabt, einen Vater gehabt. Das wäre besser gewesen, dass er gar nicht da gewesen wäre. Doch die gute Nachricht ist, der himmlische Vater will dein Papa sein. Und gerade für diejenigen, die einen schrecklichen Vater gehabt haben, die keinen guten Vater gehabt haben, habe ich eine gute Nachricht. Und für diejenigen, die einen guten Vater gehabt haben, dank den Herrn dafür, dass sie einen tollen Vater gehabt hat. Aber ich möchte für die eben, die gesagt haben, mit Vater kann ich gar nichts anfangen, das ist so schlimm eigentlich, da möchte ich eine Verheißung aus Psalm 27, 10. Da heißt: Selbst wenn Vater und Mutter mich verließen, der Herr nimmt mich dennoch auf. Ich sage es nochmal. Denn wenn Vater und Mutter mich verließen, der Herr nimmt mich dennoch auf. Und der himmlische Papa, der will dieses Loch ausfüllen. Er sagt, hey, alles, was du verpasst hast in deinem Leben, ich fülle dieses Loch auf und ich nehme dich auf. Und es ist eben das Erste, was Jesus gelehrt hat, unser Vater im Himmel will ein liebender Papa sein. Und es gibt so 63 Hinweise in der Bibel, was es bedeutet, wie der himmlische Vater aussieht. Beim verlorenen Sohn, der verlorene Sohn kommt zum Beispiel zurück und der Vater steht mit offenen Armen da und nimmt ihn in den Armen. Er liebt ihn, er zieht seine Kinder, er liebt sie, ermutigt sie. Es hat ganz viel mit Identität zu tun, zu wissen, ich habe einen himmlischen Papa im Himmel, der mich liebt. Und es gibt einen großen Irrtum in dieser Zeit, wo man oft sagt, wir haben doch alle einen himmlischen Vater im Himmel. Und Jesus sagt, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also alle, die bekennen, Jesus ist Herr, ihn in sein Leben aufgenommen haben, gesagt, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, du bist für mich am Kreuz gestorben, ich möchte dir nachfolgen. Das ist auch das ganze erste Teil von der Bergpredigt. Die dürfen sagen, der Vater im Himmel ist ihr Vater. Das sind die rechtmäßigen Gotteskinder. Und Jesus sagt eben, redet wieder mit Leuten und Jesus erwidert, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben? Denn von Gott bin ich zu euch gekommen, nicht im eigenen Auftrag. Gott ist es, der mich gesandt hat. Das ist auch der Auftrag von Jesus, eigentlich die Beziehung zum Gott, dem Vater, wiederherzustellen. Die Beziehung ist gebrochen. Der Mensch an sich hat keinen himmlischen Vater. Die Personalität von Gott, er ist ein liebender Vater. Aber trotzdem kann nicht jeder zu ihm Papa sagen. So auch nicht jeder. Also meine Kinder sagen zu mir Papa. Es können auch andere Kinder zu mir Papa sagen, aber es sind halt nicht meine Kinder. So, also es hat keine Dinge. Es ist ein Unterschied, ob es meine Kinder sind oder nicht. Und Jesus sagt dann eben, ihr stammt vom Teufel. Der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Und das ist die bittere Realität auf dieser Erde. Es gibt zwei Väter eigentlich. Es gibt den himmlischen Vater, der dich uneingeschränkt liebt und der dich gut meint und der schon im Mutterleib zu dir gesagt hat, ich habe dich wunderbar geschaffen. Und dann gibt es diesen Räuber, Satan, Teufel, der auch Vater ist, aber er ist ein böser Vater, ein Lügner. Und er hat es nicht gut in deinen Augen, sondern sein Ziel ist es, dein Leben zu zerstören. Und Jesus hat es gesehen, Gott hat es gesehen und gesagt, das kann nicht sein, dass die Menschen so einen Vater haben und ist eben auf die Erde gekommen, damit die Menschen aus diesem Reich, aus dieser Vaterschaft herausgerissen werden und in Gottes Reich hineinkommen, damit die Menschen diesen guten Vater erleben. Und es ist deine Entscheidung. Also Gott sagt, ich möchte für alle Leute der Vater sein, aber es geht nur durch Jesus, kann man sagen, er ist der Vater. Und dann heißt es weiter, unser Vater. Es ist nicht mein Vater, sondern es ist unser Vater. Das ist eine ganz andere Sichtweise von, wie ich schon bete. Bete ich nur für mich und meins oder habe ich die Familie Gottes vor Augen? Sehe ich nur, also Sehe ich nur mich? Sehe ich nur mich? Sehe ich nur die Kirche im Novum? Oder ist das Reich Gottes viel größer? Und jeder, der bekennt, Jesus ist Herr, den dürfen wir nicht ausschließen und sagen, also du bist falsch. Also du, so wie du glaubst, da kann man immer diskutieren wie unter Geschwistern, aber wir haben trotzdem den gleichen himmlischen Vater. Und es ist dieser Reich Gottes Gedanke, wenn die Leute Jesus haben, dann haben sie auch den Vater. Und es ist nicht, wir dürfen den Leuten nicht diesen Vater absprechen, vielleicht weil sie manche Sachen vielleicht anders denken, sondern es ist dieser Reich Gottes Gedanke, er ist auch ihr Vater. Und es ist mir einfach ganz, ganz wichtig, dass wir größer denken als nur Kirche im Novum, größer denken auch als nur Tirol oder sowas, sondern Gott, der Vater, ist ein weltweiter Vater für alle, die Jesus Christus nachfolgen. Und das begeistert mich einfach und das finde ich unglaublich genial. Also das ist die eine Seite, wo Jesus einsteigt und sagt, unser Vater. Und das war für die Jünger, war das, ich glaube, da haben die Synapsen haben geknallt ohne Ende. Weil zu vorstellen, dass dieser heilige Vater, dieser heilige Gott im Himmel Vater ist, das war für sie völlig unvorstellbar. Im Alten Testament haben sie nicht mal sich getraut, in der Tora den Namen Jahwe auszuschreiben, sondern haben immer Herr geschrieben. Und die Jünger haben die Gottessicht vom himmlischen Vater gekannt. Die haben Ehrfurcht gehabt vor Gott. Und ich glaube, das ist in unserer Zeit ein wenig verloren gegangen. Gott ist unser Vater, ist unser Buddy, ist unser Freund, der meint es immer gut. Und das ist auch richtig. Aber was ein bisschen verloren gegangen ist, und ich glaube, wo Gott uns auch wieder hinführen will, dass wir verstehen, die Ehrfurcht vom Herrn, eben dieser himmlische Vater. Und ich möchte mit euch mal kurz reinschauen in Offenbarung 4, wird es ein bisschen beschrieben, was das bedeutet. Ich lese jetzt nicht den ganzen Text, aber in Offenbarung 4 wird beschrieben, der Schöpfer, der Person Gottes, wie er aussieht und wie er handelt. Da heißt zum Beispiel, ich sah einen Thron im Himmel stehen und auf dem saß jemand, ist eben dieser Gott, der Vater, von dem ein Leuchten ausging wie ein von einem Diamanten oder einem Karneöl. Ein Regenbogen, strahlend wie ein Smaragd, umgab den Thron seiner Glanz. Also Gott wird in der Bibel als unglaublich schöner Gott beschrieben. Und dann geht es weiter, ich lese es doch vor. Rings um den Thron standen 24 andere Throne, 24 Älteste in weißen Gewändern gehüllt und trugen goldene Kronen. Und man sieht, das ist auch ein Bild für das Volk Gottes. Sie sind wunderschön gekleidet. Also das Ziel von Gott ist auch die Gemeinde, also die Menschen. Das ist eine schöne, also es ist ein Bild, Jesus ist der Bräutigam und wir sind die Braut, dass wir eine schöne Braut sind. Und hier ein anderes Bild, dass die Familie, sein Volk ist ein schönes Volk. Und dann heißt es weiter, von dem Thron in der Mitte her zuckten Blitze auf, begleiteten Donnergrollen und Donnerschläge. Oder das ist eine, die Schönheit der Kraft Gottes offenbart sich im Blitz, Donner und Stimmen oder auch schöner Musik. Also es ist nicht nur, also da ist ganz viel, wenn man das liest im Hesekiel oder in Offenbarung, da ist ganz viel Energie, ganz viel Kraft da. Also und es muss wunderschön sein. Und dann heißt es weiter, die Schönheit der Gegenwart Gottes. Sieben Fackeln brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Die Fläche, die sich vor dem Thron ausdehnte, sah wie ein gläsernes Meer aus und war von kristaller Klarheit. Unmittelbar vor dem Thron, rings um ihn standen vier lebendige Wesen. das sind vier Wesen. Da gibt es den Löwen, das symbolisiert die Kraft Gottes. Dann gibt es den Stier, den Diener. Dann gibt es den Adler, der das Prophetische, den Weitblick hat und das menschliche Gesicht, auch die Liebe Gottes. Das zeigt einfach nochmal, wie Gott einfach ist. Und wenn man unser Vater im Himmel das beten, dann müssen wir immer beides haben. Wir müssen diese Intimität haben von einem liebenden Vater, wo man kuscheln kann, wo wir Sicherheit haben. Aber dann auch die andere Seite von seiner Herrlichkeit und Macht. Und ich glaube, gerade die Holländer, ich glaube, die verstehen mehr davon. Von der Geschichte her, ich merke, wenn ich mit ihnen oft rede, die haben nochmal eine andere Sichtweise von Gott, wo hier in Mitteleuropa ein bisschen verloren gegangen ist. Und ich hatte mal auch, das Problem ist, wenn man nur eine Seite betont, fällt man vom Pferd. Ich hatte mal jemanden in der Jugend in Deutschland und wir haben dann eben gebetet, unser Papa im Himmel, und dann ist der Vater ganz erbost zu mir gekommen. Das durfte man nicht beten, weil Gott so heilig ist und sowas. Und die sind dann auch nicht mehr gekommen, aber die haben nur die eine Seite betont, die Heiligkeit. Aber wenn man nur Jesus als Papa betont und als Buddy, aber die Herrlichkeit Gottes vergisst, fällt man auch vom Pferd. Also wir brauchen beides. Wenn wir zu Gott kommen, einerseits diese Herrlichkeit und andererseits dieser liebende Vater, der alles ausfüllt, was dein irdischer Vater nicht gehabt hat, der da ist, der dich mit offenen Armen aufnimmt und sagt und wartet auf diejenigen, die sagen, ich kenne den Vater gar nicht, ich weiß gar nicht, wie der ist. Und er sagt, komm mit Jesus zu mir, ich will dich aufnehmen, ich will dir alles geben, was du brauchst. Und das Spannende ist, diese vier Wesen, die sind im Thron und die rufen die ganze Zeit, Tag und Nacht, heißt es in Vers 8, Offenbarung 4, Vers 8, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher, der da war, der da ist und der da kommt. Also da gibt es diese vier Wesen, die da durch den Himmel düsen, da immer um den Thronsaal herum, die immer den ganzen Tag, ganze Nacht heilig, heilig, heilig rufen. Und das ist auch das Erste, was Jesus betont, wie man beten sollen. Also jetzt das Erste, was die Anrede. Und dann sagt Jesus, dann betet, dein Name werde geheiligt. Es passiert die ganze Zeit im Himmel, der Name des Herrn wird geheiligt. Und jetzt ist es für uns dran, ihn auch zu heiligen. Und was bedeutet, seinen Namen zu heiligen? Ich glaube, es bedeutet, den Gott, den Vater im Himmel so zu behandeln, wie er ist. Schon allein der Gedanke an ihn, dass wir Ehrfurcht haben, dass man, ich bete drum, oder dieses Gebet ist auch wirklich, dein Name werde geheiligt, dass wir erkennen, wie der Vater heilig ist, dass wir auf eine Vorstellung haben, was es überhaupt bedeutet. Und dass wir geheiligt werden auch und dass wir ihn als heilig behandeln. Es ist auch darum, wie man über Jesus sprechen, oder wenn Leute anfangen zu fluchen, Jesus nah oder irgendwie, Gott verdammt, das ist eine Katastrophe, wenn man den Namen in Dreck zieht von Jesus. Und ich glaube, da sind uns die Juden auch ein Vorbild, wie sie die Herrlichkeit, die Heiligkeit Gottes damit umgehen. Ich glaube, die Juden haben den himmlischen Vater noch nicht als Vater erkannt, aber sie wissen, wie heilig er ist. Und wir brauchen beides. Und es ist auch dieses Gebet, dass Jesus, dass der Herr Vater im Himmel zentralen Platz in unseren Herzen bekommt, dass wir leben, ihm zu ehren, ihn zu heiligen, weil Gott heilig ist. Und das ist das Erste, was Einer unserer wichtigsten Aufträge ist einfach, zur Ehre Gottes zu leben und ihn zu heiligen. Das Nächste, was Jesus sagt, wie ihr beten sollt, ist: Dein Reich komme. Ich glaube, Jesus regiert ja im Himmel. Das ist sein Reich, da basiert sein Wille. Er sitzt auf dem Thron. Das ist der Ort, wo Gottes Wort gehorcht wird. Und als Jesus unterwegs war, hat er immer von seinem Reich gepredigt und Taten sind gefolgt. Das waren immer diese Wunder. Dämonen sind ausgetrieben worden, Kranke sind geheilt worden, Leute haben seinen übernatürlichen Frieden erlebt, die Menschen sind umgedreht. Und dein Reich komme, ist, glaube ich, nicht, wir feiern hier am Sonntag Gottesdienst. Es ist auch sein Reich, erleben wir auch. Aber sein Reich komme in die Wirtschaft, in die Schule, auf den Arbeitsplatz, in die Familie, dass das, was im Himmel kommt, seine Freude, seine Gerechtigkeit, sein Frieden in alle Bereiche reinkommt. Und das ist ein Gebet, was wir beten sollen. Und das darf man nicht verwechseln, dass man denkt, also Gott sitzt im Himmel, schaut zu, der Weltgeschichte zu, und wenn jetzt die Christen jetzt vergessen zum Beten, dann greift er in die Welt nicht ein. Gott ist der souveräne Gott, der die Weltgeschichte schreibt. Aber ich glaube, dieses Gebet, dein Reich komme, hast du direkten Einfluss in deinem Leben, in deinem Umfeld, dass das passiert, was im Himmel passiert. Also wirklich dieses Reich Gottes, dass Menschen erkennen, wer er ist und eben, dass diese guten Sachen passieren, wo du arbeitest, wo du bist und nicht nur am Sonntag einen schönen Gottesdienst. Ich liebe es, schöne Gottesdienste, aber es betrifft alle Lebensbereiche. Und das Letzte, was Jesus betet, sagt, dass wir beten sollen: Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Ich glaube, ist auch eine Theorie von mir, Christen im Westen haben kein Problem von Wissen. Wir wissen so viel. Wir haben alle oder viele haben eine Bibel-App drauf, Kindergottesdienst. Wir kennen die Geschichten, wir wissen, was Gott will. Aber wir haben ein Gehorsamsproblem. Wir im Westen wissen viel, aber dein Wille geschehe wie im Himmel, damit haben wir oft zu kämpfen. Und in 1. Thessalonicher 4, 2 bis 3 steht: Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch im Auftrag des Herrn gegeben haben. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Geheiligtes Leben führen heißt, ein Leben führen wie Jesus, ein Leben Gott ähnlich. Und dann heißt, dazu gehört, dass ihr auch euch von aller sexuellen Sünden fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Ich glaube, es geht nicht nur um sexuelle Sünden, sondern es geht alle Bereiche. Sind meine Bereiche Finanzen, Beziehungen, Moral, also könnt ihr einfüllen, was ihr wollt, sind die im Willen Gottes oder nicht? Oder gehe ich da oft schleichwegen und denke, ja, bin halt so, kann ich nicht ändern. So, oder ist mein Herz zu sagen, Jesus, ich schaffe es nicht, deinen Willen zu tun. Aber ich bete darum, dass dein Wille geschehe. Es ist dieses Ringen von mein Unvermögen, ich schaff's nicht, meine Gedanken, meine Sachen. Und dann ist es eben unser altes Ich. Jesus sagt, wenn man im Glauben, kriegt man ein neues Herz, aber trotzdem kann man noch mit alten Sachen zu kämpfen. Ist es jetzt nicht, es ist eine tagtägliche Entscheidung auch. Und Jesus sagt, betet bitte, betet, dass der himmlische Wille auch auf Erden passiert. Und es ist nicht nur bei den anderen, sondern in meinem Leben. Und das ist dieses Bild. Und ich habe da noch ein Bild mitgenommen, wie im Himmel dein Reich komme. Also Gerechtigkeit, Freude, Friede. Wir nehmen es auf und wir können nur das nehmen, das weitergeben, was wir empfangen haben. Da kommt es in Familie, in Arbeitsplatz, in Stadt, Verein, Land, Freunde, Gemeinde, Menschen, so auf die Erde. Und das ist dieses Ringen auch im Gebet von, wir kommen von Thron, wenn wir jetzt auch gleich Lobpreis machen, wirklich anzuerkennen. Einerseits ist Jesus der liebende Vater, andererseits ist auch dieser Heiliger, wenn wir ohne Jesus zu Gott kommen würden, einfach tot umfallen würden. Und dann eben dieses Dein Reich komme wirklich und sehnsüchtig danach ausstrecken, dass sein Reich passiert. Und das ist auch die Rebellion in unserem Herzen, dass wir sagen, eigentlich will ich mein Leben leben. Aber Jesus sagt, nee, ich will mein Reich in dir bauen. Und dann eben dieses, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Strecken wir uns danach aus im Gebet. Ist es das, wo wir darum ringen, also wirklich beten. Und deswegen ist es nicht nur ein Gebet, wo wir einfach 10-mal am Tag runterleiern oder jeden Sonntag oder sowas. Es ist gut, dass wir das so haben, aber eigentlich betrifft es unser ganzes Leben und unsere ganze Identität. Und das ist auch, wo ich euch neu ermutigen möchte. Schlagt die Bibel auf, Matthäus 6, und versucht mal anhand dieses Gebets euer Gebetsleben zu gestalten. Die Musiker können schon nach vorne kommen, aber ich möchte noch Möglichkeit geben. Ich werde gleich noch beten, aber wenn jemand hier ist und sagt, also mit Gott dem Vater, das klingt spannend, aber eigentlich ist er noch gar nicht mein Vater, dann darfst du beten und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich möchte dir glauben, ich möchte dir nachfolgen. Vater im Himmel, du sollst mein Vater sein. Das darfst du beten. Oder wenn du sagst, also dein Reich komme, eigentlich lebe ich mein Reich, so komme, kannst du sagen, hey Jesus, tut mir leid. Bitte hilf mir, dass ich wirklich bete, dein Reich komme. Oder dein Wille geschehe. Es interessiert mich doch nicht, was dein Wille ist. Und du merkst, boah, es gibt Bereiche in meinem Leben, da passiert der Wille Gottes nicht. Dann fang an zu beten, sag mir, es tut mir leid und wirklich beten, Jesus, dein Wille geschehe. Ich bete noch für euch und dann wird uns Jörg mit hineinnehmen. Jesus, ich danke dafür, dass du unser Vater im Himmel bist. Und ich danke dafür auch, dass du dieser heilige Gott bist. Herr, und ich bete darum, dass du uns neu die Augen öffnest, dass wir erkennen, wer du bist, dass wir erleben dich als liebenden Papa, dass du alles ausfüllst, was wir brauchen. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns nicht verlässt, dass du nicht wegrennst und wenn wir dich haben, du immer bei uns bist. Herr, und ich bete darum, dass wir ein neues Verständnis von deiner Herrlichkeit und von deiner Heiligkeit haben. Herr, ich bete darum, dass du uns die Augen öffnest. Und Herr, wir wollen, dass dein Reich kommt. Dein Wille geschieht. Herr, und ich bete darum für neue Offenbarung für uns. Und danke, Herr, dass du uns dieses Gebet gelehrt hast. Und ich bete darum, dass das in unser Herz geht und dass das unser Leben verändert. Amen.